Ich fordere schon eine Diskussion darum, ob es tatsächlich Ziel sein kann, dass Frauen und Männer beide in Vollzeit tätig sind, mehr oder weniger ununterbrochen über ihr ganzes Leben mit einigen wenigen Auszeiten. Oder ob es nicht wesentlich zukunftssichernder ist, dass man sagt, diese ganzen Tätigkeiten sind zu verrichten und wir können 32 Stunden mit Erwerbstätigkeit verbringen, brauchen aber notwendigerweise den Rest der Zeit, um die anderen hochproduktiven Tätigkeiten auch zu verrichten.
Willkommen bei 50/50 bei OMR.
Wir sind Kira
und Isa
und sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästinnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Hallo Frau Professor Eimendinger, wir freuen uns sehr, dass Sie heute im 50/50 Podcast zu Gast sind.
Ich freue mich auch. Hallöchen.
Sie sind Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin und leisten ganz wertvolle Arbeit im Bereich Geschlechtergerechtigkeit. Aber bevor wir auf die Themen eingehen, fragen wir zu Beginn immer, wie es Ihnen so geht, wie Sie hier ankommen.
Mir geht es heute blendend. Das Wetter ist großartig. Die Termine am Morgen liefen alle perfekt. Ich fühle mich wohl in diesem jedoch wunderbaren Wissenschaftszentrum.
Das hört sich sehr gut an, vor allem an einem Donnerstag und das Wochenende ist ja auch nicht mehr weit. Wann war denn bei Ihnen der Moment, wo Sie das erste Mal bewusst über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht haben?
Das erste Mal bewusst war es tatsächlich, als ich von Deutschland nach Amerika gegangen bin und dort promoviert habe und gesehen habe, wie ganz anders sich das Leben dort darstellt. Ich habe in Mannheim studiert und war von Männern umgeben. Ich hatte keine einzige Professorin. Damals während meines Studiums, die Universität war auch kinderfrei, um das so zu sagen. Das hatte ich als normal damals angesehen, als ich in die USA ging, gab es auf einmal Professorinnen, es gab Professorinnen mit Kindern, es gab ganz klare Vorstellungen der Gleichstellung von Männern und Frauen, es gab ganz klare Richtlinien hinsichtlich Sexual Harassment, 2 Männer sind tatsächlich des Dienstes verwiesen worden, sehr, sehr anerkannte Professoren, weil sie Frauen zu nahe gekommen sind. Also es hat sich eröffnet, das ganze Feld dessen, was mir in Deutschland so gar nicht aufgefallen ist, so als ob man einen Schleier weggezogen hätte vor meiner Nase.
In welchem Jahr war das?
Das war 1985.
Also schon ein paar Jahre her. Sehr, sehr spannend. Heute möchten wir mit Ihnen insbesondere über die Vermächtnisstudie sprechen, die seit 2015 durchgeführt wird. Und in der Vermächtnisstudie geht es immer um die zentrale Frage, welches Vermächtnis die Deutschen an zukünftige Generationen hinterlassen wollen. Und Ziel der Vermächtnisstudie aus dem Jahr 2023 ist es, Veränderungen im Verhältnis zwischen den Geschlechtern über die Jahre offenzulegen und heimliche Hürden für die Gleichstellung zu finden. Und das passt natürlich wunderbar in unseren Podcast. Und genau, die Studie wurde im Anfang des Jahres auferlegt und es wurden über 4000 Frauen und Männer im Alter von 23 bis 65 Jahren befragt. Und bevor wir auf die unterschiedlichen Erkenntnisse der Studie so ein bisschen näher eingehen, würde ich Sie einmal ganz generell fragen, ob Sie die Erkenntnisse überrascht haben.
Viele dieser Erkenntnisse haben mich nicht überrascht. Das waren Dimensionen, die wir in die Vermächtnisstudie eingefügt haben, um sie nochmal in meiner Sprache zu validieren, also nochmal zu sehen, ob sie auch bei einer 4000er Stichprobe halten, wo wir vorher aber schon Experimente durchgeführt haben und sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet haben, die alle in die Richtung gingen, in die dann auch die Ergebnisse der Vermächtnisstudie gegangen sind. Um hier mal ein Beispiel zu nennen, Lena Hipp, mit der ich diese Vermächtnisstudie unter anderem dieses Jahr maßgeblich durchgeführt habe, sie wird ja finanziert von der Zeit von Infos und dem WZB, hat schon lange herausgefunden, dass Frauen, wenn sie 10 Monate unterbrechen, viel eher dann zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, als Frauen, die, wenn sie Mütter geworden sind, nur 2 Monate unterbrechen, weil sie als die besseren Mütter angesehen werden. Wir haben Frauen mit 2 Monaten Unterbrechung immer noch als die, ja, vielleicht etwas überambitionierten und dann auch für so ein Team, welches sich dann in Arbeitsorganisationen trifft, vielleicht zu zickigen und so etwas Personen haben interpretieren lassen müssen. Also diese ganzen Stereotypisierungen, die nach wie vor wie aus einer alten Welt erklungen haben, die haben wir dann auch tatsächlich in der Vermächtnisstudie gefunden. Es gab da neue Sets, wie zum Beispiel, was passiert, wenn Frauen den Namen behalten und nicht den Namen ihres Mannes annehmen oder wenn Männer den Namen der Frau annehmen, welches Adaptionen waren dieses generellen Themas, was passiert eigentlich, wenn man gegen Normen, die so tief eingefleischt sind, so Selbstverständlichkeiten sind, sich aufbeugt. Auch das waren hochinteressante Befunde, auch aufgrund dessen, dass sie so empirisch solide mit hochsignifikanten Ergebnissen begleitet war. Und dann gab es Ergebnisse, insbesondere ein Ergebnis, welches mich sehr überrascht hat. Und dieses eine Ergebnis war überhaupt gar keine neue Frage, sondern es war eine Frage, die wir seit 2015 jedes Jahr haben laufen lassen in der Vermächtnisstudie, nämlich jene, ob man den anderen Personen der nächsten Generation empfiehlt, tatsächlich sich Kinder zu wünschen, Kinder zu haben. Und diese Frage wurde 2023 wirklich diametral anders beantwortet als in den Jahren zuvor.
Und wie?
Das in den Jahren zuvor, ich sollte vielleicht ganz kurz diesen Aufbau der Vermächtnisstudie erklären. Die erste Frage für alle Fragedimensionen lautet immer: Was ist Ihnen besonders wichtig? Wie wichtig ist Ihnen eine Erwerbsarbeit? Wie wichtig ist Ihnen eine Freizeit? Wie wichtig sind Ihnen Freundschaftsverhältnisse? Wie wichtig sind Ihnen Ihre Gesundheit? Wie wichtig sind Ihre Kinder? Und Kinder waren für die Personen immer etwas, was sehr, sehr wichtig war. Die zweite Frage, die dann gestellt wird, ist, und wie sollte es eigentlich sein? Sollte es so sein, dass Ihnen diese Kinder wichtig sind? Sollte es so sein, dass Familie Ihnen wichtig sind, die Erwerbsarbeit wichtig ist? Also sozusagen eine Hinterfragung dessen, was man selbst macht. Wir wollten da ein bisschen rauskitzeln, ob die Personen selbstkritisch sind oder nicht. Und dann können wir natürlich diese erste und die zweite Frage miteinander vergleichen. Also das, was die Personen denken über sich, was sie machen und das, wie sie sich selbst beurteilen. Und das war die zweite Überraschung, dass nämlich die Menschen nicht nur sagten, dass Kinder ihnen weniger wichtig sind, sondern dass sie auch sagten, die Kinder sollten auch unwichtiger sein. Also dass sie sich selbst quasi dafür kritisieren, dass Kinder eine Wertigkeit haben. Die dritte Frage bei dieser Vermächtnisstudie geht da nicht über sich selbst, sondern sie bezieht diese Frage auf die Personen, draußen, also auf die anderen in der Gesellschaft. Sie lautet dann, und wie denken Sie, dass es tatsächlich sein wird? Und auch hier haben wir bei dieser Frage der Kinder einen deutlichen Bedeutungsverlust gesehen, empirisch einen Bedeutungsverlust, den wir in den Jahren zuvor nie gesehen hatten. Also mit anderen Worten, die Leute finden für sich selbst Kinder weniger wichtig. Wenn sie Kinder haben, dann kann man fast so etwas wie ein Regretting Motherhood daraus ableiten, dass sie sagen, also eigentlich ist das merkwürdig, dass ich Kinder wichtig finde. Das sollte doch anders sein. Und dass sie über die anderen Personen sagen, nee, also den anderen sind Kindern erst recht nicht wichtig. Und das ist natürlich jetzt offen für vielerlei unterschiedliche Interpretationshilfe.
Das sind ja schon erschreckende Ergebnisse, wie ich finde. Man sagt ja, also ich habe immer diesen Spruch im Kopf, Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn man darauf guckt, dann sieht es ja so aus, als würden viele Leute das nicht mehr so sehen und die Wichtigkeit von Kindern herabstufen. Können Sie sich erklären, woran das liegt?
Ich kann mir das sehr gut erklären. Und wir haben ja dann auch weitere Gespräche durchgeführt. In diesen Gesprächen kam immer und immer wieder zum Ausdruck, dass man sich eigentlich mittlerweile durch die vielen Errungenschaften im Berufsleben, da haben wir nach wie vor, ich möchte das überhaupt nicht trivialisieren, große Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Bezahlung betrifft, was Aufstiegschancen betrifft, was Führungspositionen betrifft. Aber es hat sich was getan. Wir haben bei den Arbeitsorganisationen Gleichstellungsbeauftragte. Wir haben immer noch auf wenige Organisationen begrenzt, aber immerhin so etwas wie ein Entgelttransparenzgesetz. Wir haben durch das Führungspositionsgesetz 1 und 2 eine Quotierung von Frauen in Führungspositionen rein und haben eine größere Sichtbarkeit, was Frauen in Führung betrifft. Wir tun etwas für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie innerhalb dieses Erwerbslebens dahingehend, dass man durchaus dann auch mal zu Hause bleiben kann, wenn die Kinder krank sind und da ein höheres Verständnis davor liegt. Das betonen diese Frauen auch immer bei allen sozusagen Fragezeichen, ob das ausreicht, aber das wird gesehen. Auf der anderen Seite fühlen sich die Frauen und insbesondere die jungen Mütter, soll ich denn sagen, alles andere als fair behandelt, wenn ihnen dann gesagt wird, naja, es liegt ja an dir selbst, dass du mehr an der Sorgearbeit für Kinder machst. Du hast ja schlichtweg dir nicht den richtigen Partner gesucht. Oder es liegt ja an dir selbst, dass du da überlastet bist und gestresst bist, weil du ja deinen Partner nicht bittest, einkaufen zu gehen, die Kinder auch mal alleine zu übernehmen. Es liegt ja an dir selbst, dass du im Durchschnitt 13 Monate Elternzeit nimmst und der Mann vielleicht nur einen Monat. Das heißt, alles, was im Privaten ist, wird auf die Person individualisiert. Die Personen müssen sich, die Frauen müssen sich dafür rechtfertigen, während im Arbeitsleben man den Eindruck hat, ja, das ist fair, dass man sagt, man ist diskriminiert, man fühlt sich diskriminiert und da aber auch dann eine Hilfe bekommt. Und das ist dann, und ich habe das auch so überschrieben, mit einem Satz ein Weggehen von einem Familie und Beruf hin zu einer Orientierung, wo man sich ehrlich macht und sagt, eigentlich schaffe ich das im Beruf und wahrscheinlich schaffe ich es auch in der Familie, aber dieses Und ist nicht mehr da, insbesondere für Frauen, die Führungspositionen suchen, sondern dieses Und wird zu einem Oder.
Lassen Sie uns mal gerne ein bisschen aufs Private eingehen, das haben Sie ja eben schon erwähnt. In der Studie wurde unter anderem erfasst, wer die Planung und Organisation von alltäglichen Dingen übernimmt in einer bestehenden Paarbeziehung. Und es kam heraus, dass Frauen den Großteil der Care-Arbeit übernehmen, oh Wunder, und auch damit den Mental Load tragen zum großen Teil. Es wurden dabei in einer Fragestellung 21 Dinge abgefragt, die geplant werden müssen im Haushalt, darunter Essen planen und kochen, Reparaturen, Geschenke besorgen und so weiter. Und es kam heraus, dass 3 Themenbereiche überwiegend beim Mann lagen. Das waren Reparaturen, Handwerker und Finanzen, also auch Dinge, die nicht alltäglich anfallen. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass Männer davon ausgehen, dass die mentale Arbeit häufig fair verteilt ist, obwohl es eben diesen riesen Gap gibt zwischen den drei Themenbereichen, die insbesondere von Männern übernommen werden und insgesamt dann 18, die von Frauen übernommen werden. Wie kann man sich diesen Missstand erklären, auch gerade so die unterschiedliche Wahrnehmung? Weil Frauen nehmen es anders wahr und haben dabei ja dann auch recht.
Ja, wir können beobachten, dass diese Überschätzung dessen, was man beiträgt auf der Seite des Mannes, sich jetzt nicht nur auf diese mentale Arbeit beschränkt. Also unter mentaler Arbeit verstehen wir ja diese Aufteilungen zu machen. Wer holt dann das Kind ab? Wann ist ein Kindergeburtstag? Wann muss das Kind zum Sport gefahren werden? Welche Geschenke braucht man? Wann ist Elternsprechtag und so weiter und so fort? Wann gehen wir einkaufen? Also dieses gesamte Management einer Familie, das verstehen wir unter mentaler Arbeit und davon unabhängig, oder im Prinzip könnte man es unabhängig davon bezeichnen, ist ja die reine Zeit, die man mit Kindern verbringt, die man für das Abholen braucht, die man fürs Hinfahren braucht. Das sind zwei unterschiedliche Gebilde. Und bei beidem, also bei der tatsächlichen Zeit für Ältere, aber auch für Kinder, wie auch für diese Organisationspläne, überschätzen Männer ihre Zeiten sehr, sehr deutlich. Wir können natürlich in der empirischen Sozialforschung die tatsächlich verwendete Zeit viel besser einschätzen als diese mentale Zeit. Bei der mentalen Zeit haben wir jetzt auch aufgrund der Erkenntnisse während Corona Skalierungen hauptsächlich aus der Psychologie und aus der Medizin genommen, auch Depressivitätsskalen, um diese Betroffenheit abschätzen zu können. Wenn es um die tatsächlich verbrachten Zeiten sich handelt, da haben wir Zeitverwendungsbögen, wo ein Subset von Frauen und Männern genau einträgt, wie viele Zeiten sie für was verwenden. Und von daher können wir uns zumindest bei den tatsächlich genutzten Zeiten für Kinder oder für die Pflege schon festlegen, dahingehend, dass Männer bei weitem weniger Zeit mit den Kindern verbringen, als sie das selbst glauben. Das ist also jetzt nicht nur sozusagen Einstellungsunterschiede oder sonst irgendetwas, sondern wir haben objektive Daten und sehen, dass diese objektiv verbrachten Zeiten unterschiedlich eingeschätzt werden. Das ist ja bei der mentalen Arbeit eher ein bisschen qualitativ zu verstehen. Die Erklärung dafür ist eine ganz einfache, dass nämlich Männer sich immer noch an ihren Vätern oder auch an anderen Männern oder an alten Traditionen messen und von daher sich selbst vergleichen mit anderen und sagen, ich verbringe ja so viel mehr Zeit, ich gehe ja, was weiß ich, mit dem Kinderwagen raus, ich gehe ja einkaufen, das hat mein Vater überhaupt nie gemacht. Und von daher dieses mehr im Vergleich zu anderen Männern dann übertragen auf dieses mehr im Vergleich zu anderen Frauen, während Frauen oft das Gleiche tun und dann ihre Zeiten tendenziell unterschätzen, weil sie den Eindruck haben, dass sie vielleicht ein bisschen weniger machen, als andere Frauen machen. Insofern haben wir zwei ganz unterschiedliche Vergleichsgruppen, die dann, wenn man es auf dem Haushaltskontext sich anschaut, nicht richtig zusammenpassen.
Also werden so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen.
Das ist richtig. Man vergleicht sich halt immer mit der Peer Group.
Ja. Sie standen ja auch dieses Jahr bei uns auf der 50-50 Stage und haben eine Keynote gehalten und dort auch die Elternzeitzahlen erwähnt. Männer nehmen im Schnitt 2,3 Monate Elternzeit, Frauen dahingegen 13 Monate und von den Männern nehmen überhaupt nur 45% Elternzeit, alle anderen gar keine. Und was da auch hinzukommt, ist, dass Väter meistens sagen, dass sie sich gerne mehr engagieren möchten. Wir haben auch in unserer Elternzeitstudie abgefragt, wenn sie nochmal Elternzeit nehmen wollen würden, würden sie dann mehr machen? Da haben auch 50% Ja gesagt. Warum liegen da Einstellungen und Verhalten meist so weit auseinander?
Ja, das ist etwas, was wir uns auch immer und immer wieder fragen. Das ist alles andere als ein neues Phänomen. Wir beobachten das schon seit 5 bis 10 Jahren sogar, dass dieser Trend hin zu einer partnerschaftlichen Familie immer mehr zunimmt. Und es gibt verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Der erste Faktor sind tatsächlich die enormen Bildungsgewinne von Frauen, dahingehend, dass Frauen genauso gut ausgebildet sind wie Männer, dass sie die besseren Noten haben, aber auch, dass sie die Aspirationen haben, ein Stück eigenes Leben zu leben, sich im Beruf selbst zu verwirklichen. Und ich sage jetzt mal, ohne dass das zu abschätzend ist, nicht nur Geld zu verdienen, sondern es ist tatsächlich immer mehr auch mit Karrieregewinnen verknüpft. Und wenn sich Paare treffen, dann sehen sie ja, ich mache diesen Job, du machst diesen Job. Es ist auch so, dass Paare immer mehr zusammenkommen, wenn sie ungefähr den gleichen Bildungsstand haben, nicht mehr so, wie wir es früher beobachtet haben, dass beispielsweise Ärzte sich dann mit Krankenschwestern oder umgekehrt verbinden, die Krankenschwestern mit Ärzten, sondern es ist immer mehr eine Verpartnerschaftlichung auf gleichen Ebenen, also mit gleichen Ausgangsbedingungen. Und dann sagt man, diese gleichen Ausgangsbedingungen, die möchte man auch halten. Und wir möchten beide, ja, eine Familie gründen und beide aber auch uns im Beruf verwirklichen. So, das ist anders als früher, wo durch unterschiedliche Ausgangsniveaus, ich glaube, dieser Anspruch so überhaupt nicht formuliert wurde. Jetzt kommt hinzu, dass wir im Durchschnitt immer noch sehen, dass Männer 2, 3 Jahre älter sind als Frauen und von daher gerade in diesen sehr sensiblen Phasen der frühen Erwerbstätigkeit Frauen ein Stück voraus sind, schon innerhalb dieser Arbeitsorganisationen gesetzt sind, vielleicht auch schon die ersten 2 oder 3 Karriereschritte gemacht haben, während Frauen noch stärker alleine altersbedingt stehen. Dieser Altersunterschied übersetzt sich sehr oft in einen Gehaltsunterschied, der es dann nahelegt, dass die Person, die mehr und länger erwerbstätig ist, tatsächlich weiter erwerbstätig bleibt, weil das natürlich für das Haushaltseinkommen wesentlich lukrativer ist, als wenn die Frau im Arbeitsmarkt bleibt, die einen niedrigeren Verdienst hat. Da müsste man meines Erachtens die ganzen Elterngeldrichtlinien nochmal grundsätzlich sich anschauen, um das zu beheben. Und dass wir dann, das geht parallel und das sind alles so schleichende und oft innerhalb dieser Paare gar nicht abgesprochenen Dinge, auf einmal solche Kompetenzzentren entwickeln, nämlich dass es relativ schnell geht, dass die Mutter dann schneller Windeln wechseln kann, schneller dieses und jenes unter Kontrolle hat, schneller bestimmte Befindlichkeiten eines Kindes einschätzen kann, als Männer es tun und dann diese Kompetenzzuweisungen immer stärker werden, bis sich dann diese Differenzierung eigentlich wieder so ausgeprägt hat, wie es die Beteiligten selbst wenige Monate zuvor gar nicht wollten, dann aber als ja wirklich eine Wahl empfinden, die von ihnen getroffen wurde aufgrund von Kompetenzen, die aber nicht in die Wiege gelegt wurden, sondern quasi über die ersten Monate sich herausgeschält haben.
Heißt das also, wenn Männer sich mehr anstrengen würden in den ersten Monaten, dass dieses Unverhältnis dann auch kleiner werden würde?
Ja, ich würde das Wort der Anstrengung streichen. Wenn wir beispielsweise, was ja auch eine EU-Leitlinie ist, das endlich hinbekämen, diese, wie sagt dieser Paus jetzt dazu, Familienstartzeit zu implementieren, also die ersten 2 Wochen nach der Geburt eines Kindes, wenn da Väter viel mehr dann auch bei dem Geschehen sind. Das würde nicht nur die Mütter maßgeblich entlasten, sondern auch die Väter viel mehr an die Säuglinge, an die Kleinstkinder reinbringen. Wir müssen ja dazu auch noch sagen, dass Väter, wenn sie Elternzeit nehmen, diese Elternzeit meistens nehmen, wenn diese Kinder schon 9 oder 10 Monate sind. Das heißt, sie kommen gar nicht mit den wirklich ganz, ganz Kleinen in Kontakt. Das wäre eine gute Erstmaßnahme und dass man dann zumindest sagt, dass die ersten 2, 3 Monate vielleicht doch zusammen Elternzeit genommen werden sollte, um hier diese Unwuchten im Ansatz zu bekämpfen.
Sie sind auch bei Ihrer Keynote auf die sogenannten No-Win-Situationen eingegangen und da gab es auch eine in Bezug auf die Elternzeit. Sie hatten von einem Experiment erzählt, wo Sie, glaube ich, Lebensläufe an PersonalerInnen verschickt haben von Männern und Frauen, die sich erstmal nicht groß unterschieden haben, also gleiche Qualifikationen. Es haben sich nur die Anzahl der Elternzeitmonate unterschieden, also einmal 12 Monate und dann 2 Monate. Und dabei kam raus, dass Männer nicht diskriminiert werden. Also egal, ob sie 2 oder 12 Monate Elternzeit nehmen und Frauen, egal für welche Option sie sich entscheiden, es gibt ja auch, also dazwischen liegt ja noch sehr, sehr viel, das ist ja jetzt erstmal nur das Spektrum, Frauen immer diskriminiert werden. Und zwar, wenn sie 2 Monate nehmen, werden sie eher als Rabenmutter abgestempelt und wenn sie 12 Monate nehmen, ist die Karriere eigentlich vorbei. Mögen Sie mal auf den ganzen Missstand eingehen?
Ja, ich würde vielleicht das Wort Diskriminierung, auch wenn es richtig gesetzt ist, so nicht verwenden. Ein Fakt ist, dass wir in allen Untersuchungen sehen, dass wenn Frauen diese durchschnittliche, auch von Ihnen vorhin erwähnten, 13 Monate aus der Erwerbsarbeit ausscheiden, tatsächlich einige Karrieresprünge nicht erleben, dass das im besten aller Fälle die Karriereentwicklung entschleunigt. Wir müssen auch sehen, dass Frauen nach diesen 13 Monaten meistens teilzeiterwerbstätig sind und dass diese Teilzeiterwerbstätigkeit tatsächlich nicht nur den Stundenlohn, der eigentlich jetzt sehr unabhängig sein sollte von der Erwerbsdauer negativ beeinflusst. Also Sie haben dann eine Einbuße in dem Lohn pro Stunde, aber Sie haben in dieser Teilzeit auch Einbußen in der Möglichkeit, in gehobene Positionen zu kommen. Das heißt, wenn wir von dieser Richtung kommen, dann müssten wir eigentlich sagen, Frauen, prima, also ihr sollt eure Zeit mit den Kindern haben, das ist, da bin ich auch absolut dabei, dass ich das fordere, dass es hier Zeiten gibt, wo man nach solchen ja lebensverändernden Ereignissen sich wirklich um sich selbst, um die Kinder kümmert, um das ganz neue Setting kümmert, aber dass man dann doch schauen sollte, nach ein paar Monaten wieder reinzukommen, weil das dann positive Effekte hat auf die Rentenzahlungen, auf das Jahreseinkommen, auf die Integration in den Beruf. Das wäre sozusagen the best of all cases. Was Sie jetzt als Diskriminierung bezeichnet haben, ist, dass wenn Frauen genauso vorgehen, wenn sie sagen, ja, ich nehme mir ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit, mich um mich selbst, um die Lebenssituation, um die Kinder zu kümmern und dann aber doch wieder erwerbstätig zu sein, dass sie immer noch als Rabenmütter bezeichnet werden, dass sie immer noch sozusagen vorgehalten bekommen, viel zu schnell wieder da zu sein, dass ihnen auferlegt wird, so eine Stereotypisierung, dass sie übermotiviert sind, dass sie kiebig sind, dass sie vielleicht gar keine richtigen Teamplayer sind, dass sie total egoistisch vorgehen. Also es ist, so wie ich es auch sagte, eine No-Win-Situation. Sie können, wenn Sie früh reingehen, werden Sie mit diesen negativen Stereotypisierungen belegt. Wenn Sie lange ausscheiden, dann müssen Sie mit Karriereverlusten, die dann bis ins Alter mit Rentenverlusten einhergehen, leben. Das ist eine tatsächliche No-Win-Situation. Bei Männern haben wir interessanterweise gesehen, auch wenn wir diesen Männern, das waren ja experimentelle Studien, genau die gleichen Lebensverläufe verpasst haben und tatsächlich nur den Namen dieser Person von dem weiblichen in männlichen Namen verändert haben. Und dann wieder diese 2 Versuchsbedingungen, einmal 2 Monate draußen, einmal 12 Monate draußen, dass sich das für Väter in keiner Weise nachteilig ausgewirkt hat, dass also Väter, die 10 oder 12 Monate aus der Arbeit draußen waren, in Elternzeit waren, nicht haben sich anhören müssen, ach, was bist du denn für ein Weichling, sondern immer mehr sozusagen ein Schulterklopfen auch empfangen haben mit, ja, das finde ich jetzt einmal toll, dass du das machst, nicht nur von Frauen, durchaus auch von Männern, also insofern könnte man ja eigentlich sagen, dass es hier einen Schub mal geben sollte.
Was ja auch spannend war in diesem Zusammenhang ist, dass die beruflichen Konsequenzen nach einer 12-monatigen Elternzeit von weiblichen Befragten für Männer höher oder beziehungsweise negativer eingeschätzt wurden und für Frauen niedriger. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass Frauen das Gefühl haben, Männer haben schlechtere Konsequenzen nach 12 Monaten Elternzeit, was die Karriere betrifft, und sie aber nicht.
Ja, ich meine, es gibt jetzt eine Literatur, die immer und immer wieder sagt, dass Frauen ja so leben wollen, wie sie leben. Und ich finde das ein schwieriges Argument, weil es ja eine der wirklich guten Dinge des Lebens sind, finde ich. Die gute Eigenschaften irgendwie des psychologischen und mentalen Umgangs mit sich selbst. Dass man nicht jammert über das Schicksal und sagt, ah, jetzt sitze ich da bei meinen Kindern und mir geht jetzt dieser ganze Job flöten und ach, du liebe Zeit. Und also wir sind ja als Frauen hier nicht diese Jammerlinge der Nation, sondern arrangieren uns natürlich auch in den Gegebenheiten, die wir haben, mit viel zu wenigen Kindertagesplätzen für die Kinder unter 3, mit nicht zuverlässigen Öffnungszeiten, mit viel zu wenigen Ganztagsschulen und versuchen halt das Beste daraus zu machen. Und das sehen wir dann bei solchen Befragungen, dass Frauen, ich würde auch niemals das Wort nennen, dass sie schönreden, sondern dass sie sagen, naja, das ist halt so und es nutzt jetzt auch nichts, dass ich da für mich hinjammere, ich mache das Beste daraus. Und von daher unterschätzen die meisten Frauen tatsächlich die Konsequenzen ihres heutigen Verhaltens auf ihre Situation in 5 oder in 10 Jahren. Und da bräuchte es tatsächlich mehr, nicht nur an Aufklärung, was bedeuten denn lange Auszeiten jetzt für beispielsweise die Rentensituation in 40 Jahren, über die man sich ja selten Gedanken macht in jungen Jahren. Da bräuchte es auch meines Erachtens schon im Schulunterricht eine viel größere Aufklärung, im Übrigen auch für Männer, sodass sich das eher gleicher verteilt zwischen Männern und Frauen. Und umgekehrt haben Frauen natürlich schon das Wissen, dass das für Männer irgendwie ungewöhnlich ist, da jetzt länger draußen zu sein. Und das sind ja auch die Fakten. Ich meine, Sie haben ja eben selbst gesagt, es sind nur 45% der Männer, die überhaupt Elternzeit nehmen. Wenn sie Elternzeit nehmen, dann ist es ganz wenig. Also die Frauen sehen schon, dass das für Männer absolut unnormal und gegen männliche Normen gerichtet ist. Und von daher kommt diese Überschätzung auch aufgrund von, ja, wie wir es vorhin schon besprochen haben, unterschiedlichen Vergleichsgruppen, die herangezogen werden.
Auf unserer Bühne haben Sie gesagt, dass ein gesellschaftlicher Diskurs benötigt wird über die Frage, in welcher Welt wollen wir leben, also eine Wertediskussion. Zu welchen Erkenntnissen sind Sie da gekommen, beziehungsweise was genau fordern Sie?
Ja, das ist ja wirklich zunehmend schwieriger, weil wir jetzt hier eine ganz merkwürdige Diskussions- und Debattenkultur mittlerweile aufrichten, weil wir diese Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, eigentlich unter so einer Woke-Diskussion der Generation Z verstecken und das damit in einer gewissen Weise auch trivialisieren, so ich finde. Also man sagt, die Generation Z, die möchte ja eigentlich gar nicht mehr erwerbstätig sein, die möchte ein gutes Leben haben, die sind nicht mehr stressresistent, sie können nicht mehr anpacken und so weiter und so fort, wollen weniger Stunden arbeiten. Das ist überhaupt nicht das, was ich mit der Diskussion meinte, sondern was ich ganz wichtig finde, ist, dass man bei diesen ganzen Diskussionen um einen Fachkräftemangel sich erstmal fragt, okay, was für Arbeiten sind überhaupt von uns allen zu erledigen? Und eher in Richtung von Tätigkeiten denkt, als von dem Arbeitsbegriff ausgeht, der meistens verkürzt wird als eine Erwerbstätigkeit, also auf den Markt getragene Arbeiten. Und die Diskussion, die ich gerne hätte, ist, dass man auf den Tisch das gesamte Ensemble von Tätigkeiten legt, also Tätigkeiten für die Pflege von Älteren, Tätigkeiten für die Kinder, Tätigkeiten für den Haushalt, aber auch Tätigkeiten für das Gemeinwohl, wie beispielsweise an den Tafeln zu arbeiten, sich um Nachbarn zu kümmern. All diese Dinge, die wir ja in der alternden Gesellschaft zunehmend mehr brauchen. Und uns dann überlegen, wie viel von diesen ganzen Tätigkeiten können wir eigentlich und sollten wir eigentlich auf den Markt geben und welche Tätigkeiten brauchen eigentlich nicht vermarktet werden. Das heißt, ich fordere schon eine Diskussion darum, ob es tatsächlich Ziel sein kann, dass Frauen und Männer beide in Vollzeit tätig sind, mehr oder weniger ununterbrochen über ihr ganzes Leben mit einigen wenigen Auszeiten. oder ob es nicht wesentlich zukunftssichernder ist, dass man sagt, diese ganzen Tätigkeiten sind zu verrichten und wir können 32 Stunden mit Erwerbstätigkeit verbringen, brauchen aber notwendigerweise den Rest der Zeit, um die anderen hochproduktiven Tätigkeiten auch zu verrichten. Weil wir müssen ja ehrlich sein, ohne dass irgendjemand die ganzen anderen Tätigkeiten macht, können wir überhaupt nicht erwerbstätig sein. Und ohne dass man erwerbstätig ist, kann man ja nicht sozusagen die Zeit sich nehmen für die nicht bezahlten Tätigkeiten. Also diese zwei Dinge hängen miteinander zusammen, werden aber in der momentanen Diskussion absolut verkürzt, weil wir über die nicht bezahlten Tätigkeiten überhaupt nicht mehr reden, wenn wir ständig über eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass sich der Unterschied in dem Stundenlohn, der Unterschied in der Care-Arbeit und so weiter und so fort nur dann minimiert, wenn alle Frauen zu Männern werden, ohne dass man sieht, dass auch Männer ein Stück weiblicher Lebensverläufe annehmen müssen.
Das muss gerade erst mal wirken. Aber ja, es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn. Was mich auf jeden Fall noch interessiert, Kira und ich, wir beschäftigen uns jetzt, sag ich mal, 5 Jahre mit dem Thema. Sie beschäftigen sich schon sehr, sehr viel länger mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Und Sie sehen ja auch die Veränderung, es passiert was, aber es passiert nur sehr langsam was. Woher nehmen Sie die Hoffnung und die Kraft, sich immer wieder mit diesem Thema zu beschäftigen und dafür einzusetzen?
Ja, die Kraft, die ergibt sich aus der Nichtveränderung, wenn ich ganz ehrlich bin, beziehungsweise im Moment ergibt sich die Kraft aus meinem blanken Unverständnis, wie man über Arbeitszeiten reden kann, ohne das Gesamtensemble aller Arbeiten überhaupt zu sehen. Und man kann ja empirisch dann schon auch zeigen, dass das viele dieser Arbeitgeber eigentlich tatsächlich nur Individuen in den Blick nehmen, aber überhaupt nicht Haushalte. Aber letztendlich leben wir in Haushalten und die Haushalte oder die Familien sind in der Corona-Zeit unsere stärkste Stütze gewesen. Also wir möchten jetzt ja nicht eine individualisierte Gesellschaft, die ohne die kleinste sozusagen soziale Einheit der Familie existieren. Und dass das so schwer in die Köpfe reingeht, ist für mich wirklich nicht verständlich. Das kann ich so sagen. Und da es so unverständlich ist, ist es gleichermaßen ein großer Motivator, das doch immer und immer wieder zu sagen, dass wir in einer gewissen Weise zurück müssen zu Hannah Arendt oder zu Ralf Dahrendorf, die alle von Tätigkeiten, dem Gesamten dessen reden, was notwendig ist und nicht nur von Erwerbstätigkeit. Und wenn ich dann den Bundespräsidenten anschaue für freiwillige soziale Jahre, wenn ich die ganzen sozusagen Akklamationen höre für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und mehr Engagement für andere, dann frage ich mich, sollte es denn aufgehen? Ein Tag hat nur 24 Stunden und ein Teil davon brauche ich auch zum Schlafen, wenn ich sozusagen nur die Erwerbstätigkeit einseitig nach oben sehe.
Ja, das ist sehr richtig. Am Ende unseres Podcasts stellen wir immer die Frage, was wären Ihre Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen? Ich glaube, Sie sind schon auf viele Themen eingegangen, aber vielleicht können Sie es gerne nochmal zusammenfassen.
Meine erste Zielsetzung wäre tatsächlich, dass wir ein Ziel definieren, wo wir sagen, 32, 33 Stunden in der Woche an bezahlter Erwerbstätigkeit. Und dann kommen ja mit Sicherheit noch mal so viele Stunden dazu, wo man andere Tätigkeiten verübt. Das ist sozusagen das, worauf wir hinsteuern. Das würde dann beide betreffen, wie auch immer Haushalte geschnitten sind, ob sie aus Männern Frauen, Männer Männer, Frauen Frauen. Aber das wäre sozusagen das Top-Ziel. Wenn das Top-Ziel ist, dann würden sich Veränderungen unserer institutionellen Rahmenbedingungen ergeben. Das heißt, eine Reform des Ehegattensplittings, eine Reform der kostenlosen Mitversicherung von Mini- und Midi-Jobs, die vollkommen falsche Anreize setzen. Das müsste man sozusagen dann machen und parallel dazu müsste man natürlich eine Familienpolitik, eine Bildungspolitik und eine Arbeitsmarktpolitik schneiden, die wesentlich stärker Hand in Hand geht und nicht so differenziert und in Schubladen nach einzelnen Ressorts, verbunden mit einer massiven Investition in Schulen, massiven Investition in Kindertagesstätten, weil das, was wir im Moment machen unter dem Mandat der Schuldenbremse, die größten Schuldenberge für die nächste Generation anhäuft, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Herzlichen Dank, das waren schöne Abschlussworte und großen Dank für Ihre Zeit heute und die ganzen Erkenntnisse aus der Studie, die Sie hier nochmal aufgelistet haben. Sehr wertvolle Arbeit.
Ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie sich einsetzen für 50-50. Das finde ich großartig. Allerherzlichen Dank von meiner Seite und auch für die Möglichkeit, mit Ihnen heute zu sprechen.
Dankeschön.
Tschüss.
Ja, das war ein wahnsinnig interessantes Gespräch mit Frau Professor Jutta Almendinger. Sehr wissenschaftlich natürlich und uns ist natürlich auch bewusst, dass es manchmal ein bisschen anstrengend ist, über diese ganzen Zahlen nachzudenken. Aber trotzdem fasziniert mich jedes Mal wieder, wir haben sie ja jetzt zum zweiten Mal sehr hautnah erlebt, wie wichtig es ist, das ganze Thema auch einfach mit Daten zu untermauern und dass die Wissenschaft da auch ganz, ganz wertvolle Arbeit leistet in dem Bereich Geschlechtergerechtigkeit.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso und ich finde, man hat einfach nochmal schwarz auf weiß, wie groß diese Missstände sind und was für ein Unterschied zwischen Wahrnehmung und wirklich Fakten besteht. Das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen, abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen oder schreibt uns euer Feedback bei LinkedIn oder an 5050@omr.com.
5050 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.